Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe am Sonntagabend. Mit einem Rückblick auf die Paris Photo, die bedeutendste Messe für Fotografie, ist heute zu Ende gegangen. Vorsicht vor dem Qualitätsverlust, meint der Galerist Thomas Zander im Fazitgespräch. Wir blicken zurück auf die Palästina-Filmtage in Köln. Dort war auch Kritik zur frisch verabschiedeten Antisemitismus-Resolution zu hören. Und wir nehmen Abschied von Jürgen Becker, einem Dichter, Roman- und Hörspielautor, der die deutsche Gegenwartsliteratur seit den 1950er Jahren prägte.
Als kleiner Junge war ich fasziniert vom Radio, von der Skala, auf der man die Namen der Sender noch lesen konnte. Da las man Namen von Städten irgendwo in Europa, Kalundborg, Beromünster, Lyon, Amsterdam, alle Städte, deren Namen man zum ersten Mal hörte. Und für mich war es ein Abenteuer, meist abends in einem dunklen Zimmer vor dieser erleuchteten Skala zu sitzen und mit dem Knopf hin und her zu fahren, zu hören, was aus Kalundborg oder aus Beromünster kam. Oft nur ein Rauschen oder eine ferne Stimme.
Jürgen Becker, 20 Jahre war er ab Mitte der 1970er Jahre auch Leiter der Deutschlandfunk-Hörspielredaktion. Jetzt ist er im Alter von 92 Jahren gestorben und wir erinnern gleich an sein Werk zusammen mit dem Lyriker Jan Wagner. Er war ein Sprachskeptiker, ein Experimentierer. Er machte sich aber auch als Hörspielautor einen Namen, leitete die Hörspielredaktion des Deutschlandfunks fast zwei Jahrzehnte, blieb suchend bis zum Schluss. Jürgen Becker, 1932 in Köln geboren und jetzt im Alter von 92 Jahren in Köln gestorben. Er zählt zu den großen Autoren der Nachkriegszeit, wurde vielfach geehrt, unter anderem mit dem Georg-Büchner-Preis. Der Krieg, den er als Kind miterlebte, die Trennung der Eltern, aber auch der Fall der Mauer waren prägend für ihn. Es hatte ihn in seiner Kindheit einige Jahre nach Erfurt verschlagen und die Mutter beging Suizid.
Wenn ich Maler geworden wäre, wäre ich sicher ein Landschaftsmaler geworden. Und ob in Italien oder in Holland oder in der norddeutschen Tiefebene oder im Thüringer Wald, ich hätte die Landschaft, so wie sie mich anspricht, versucht visuell zu vermitteln. Vergleichbar ist das in meinem Verhältnis als Schriftsteller zur Landschaft. Ich erlebe sie sehr mit allen Sinnen. Und zugleich erlebe ich sie mit dem Gefühl, dass diese Landschaft unser Produkt ist, ein gesellschaftliches, ein soziales Produkt ist, das auch eine Geschichte hat, eine politische Geschichte.
Über Jürgen Beckers Schreiben, die frühen und die späteren Texte, sein Denken und seinen Blick auf die Welt habe ich vor der Sendung mit dem Lyriker Jan Wagner gesprochen. Guten Abend, Herr Wagner.
Guten Abend.
Was hat Sie denn an Beckers Texten, an seiner Lyrik stets fasziniert?
Jürgen Becker ist ein großartiger Beobachter in seinen Gedichten. Ein Mann, der geduldig sich ein und dasselbe Thema immer wieder vornimmt, oft die Landschaft auch um Köln, die Kindheitslandschaft, immer wieder neu ansetzt und sehr präzise ist in seinen Beobachtungen. Es bleibt aber eben nicht bei der Beobachtung, sondern das, was er wahrnimmt und sehr präzise wahrnimmt, wird immer durchwoben von Erinnerungen und überlagert von persönlichen Reminiszenzen und von Geschichte. Das heißt, die sehr detaillierten und großartigen Naturschilderungen zum Beispiel von Jürgen Becker sind immer auch Geschichtsgedichte. Natur ist immer auch historisch aufgeladen bei ihm. Das ist von den frühen Gedichten bis zu den späten so. Und das macht die ungeheuer reich. Und man kann sozusagen in einer und derselben Zeile die Beobachtung haben, die jetzt gerade geschieht im Gedicht, aber in dieser einen Beobachtung ist eben die persönliche Geschichte, die historische Geschichte und oft genug auch der Krieg enthalten. Er sagt ja selber, die Nachkriegszeit hört nie auf und diese geschichtliche Überlagerung der Natur und die ungeheure Verdichtung, auch mit persönlichen, auch mit Kindeserinnerungen, das macht diese Gedichte, obwohl sie so etwas sehr Beiläufiges haben, ungeheuer reich und kraftvoll.
Also ein großes Werk. Es ist ja auch anscheinend so, dass er ein großes Interesse hatte für das Alltägliche, in dem Sinne, dass er es genau unter die Lupe genommen hat und dann eben auch so in einer Form von Alltagssprache, wie Sie das eben schon beschrieben haben, eben auch das größere Ganze immer im Blick hatte.
Genau, das winzige Detail wird genauso beobachtet, wie das große Ganze im Blick behalten wird. Er sagte selber mal in irgendeinem Prosaband, dass am besten es sei, wenn der Lyriker sich als Korrespondent verstehe, aber dass das Ausland schon im eigenen Gemüsegarten beginne. Irgendwo in einem Gedicht beschreibt er zum Beispiel das nasse Gras einer Wiese. Und man könnte natürlich sagen, gut und schön, aber warum denn das nasse Gras? Aber bei ihm ist es das nasse Gras, das zwischen zwei Offensiven, heißt es da, glaube ich, sich einen Moment aufrichtet und die Spuren der Reiter ganz kurz überdeckt. Und da ist plötzlich alles drin, der sinnliche Moment, die Gegenwart, aber auch die Geschichte und auch das Grauen der Geschichte und trotzdem ein Trost, nämlich der Trost des kurzen Überdeckens dieser Geschichte. Und das ist alles in einer Zeile enthalten. Das sind ganz feine Beobachtungen, aber ganz offensichtlich von meisterhafter Kraft. Und es stimmt, die Alltagsschilderungen sind herrlich und oft unvergesslich. Also auch diese Gestalten, die nicht nur aus dem Leben gegriffen scheinen, sondern bestimmt auch aus dem Leben gegriffen sind, sind mit einer Liebe, einer Wärme und einer Präzision geschildert, dass man sie nicht wieder vergisst.
Stichwort Liebe. In einem Nachruf war jetzt zu lesen, dass seinen Text über die Wiedervereinigung, jetzt sind wir ja gerade an einem historischen Datum gestern gewesen, dass sein Text über die Wiedervereinigung der menschenfreundlichste war, den es zu diesem Ereignis zu lesen gibt.
Menschenfreundlich war er mit Sicherheit. Das spürt man in seinen Texten, in seinen Porträts, in jeder Zeile. Die Liebe zu den Figuren, die er beschreibt, ob es die eigene Großmutter ist, von der es heißt, dass sie sich zweimal bekreuzigt, bevor die Suppe kalt ist. Also dieser sehr warmherzigen Rückblick in die eigene Kindheit und die Figuren seiner Umgebung. Aber wie gesagt, auch der Umgang und die Schilderung eines Tankwarts irgendwo an einem Dorfrand. In jeder Zeile spürt man die Zuneigung. Nicht nur zu den Dingen, sondern auch zu den Menschen, die um diese Dinge herum sind und die Figuren, die dich durch die Landschaften bewegen, die Becker beschreibt.
Jan Wagner, Sie sind selbst ja vor allem Lyriker und auch Jürgen Becker hat mit der Lyrik angefangen, ist ihr auch treu geblieben, aber recht spät hat er ja dann auch Romane veröffentlicht. Würden Sie sagen, seine Romane sind ebenso stark wie diese Feinarbeit an der Sprache in der Lyrik?
Er war ja von Anfang an jemand, der im Grunde wollte, dass diese strengen Unterscheidungen aufgehoben werden. Also jemand, der im Grunde dafür war, dass Lyrik und Prosa, die Gattungsgrenzen aufgehoben werden. Er hat von Anfang an Langgedichte geschrieben, die sozusagen auch ins Prosahafte schon ausuferten, wie auch ganz knappe schon fast so Richtung Haiku-Dichte gehende Gedichte. Aber auch das Journal zum Beispiel und die Aufzeichnung dessen, was geschieht, Tag für Tag, war immer ein Genre, das ihm wichtig war. Also das heißt, die Grenzen von Prosa und Lyrik werden so ein bisschen aufgehoben. Und auch die frühe Prosa hatte ja etwas sehr Lyrisches. Also auch da sind die Beobachtungen wichtig. Felder hieß der erste Band, Ränder, einer danach in den 60er Jahren. Und auch in diesen Prosastücken ist etwas sehr Lyrisches, glaube ich, enthalten und das Bemühen, wie in der Lyrik, sich selbst beim Beobachten zu beobachten. Also da sind die Trennungen gar nicht so streng. Und ja, ich finde die Prosa, auch die späten Prosastücke, oft genauso intensiv wie die Gedichte. Die folgenden Seiten heißt ein spätes Prosawerk, glaube ich, und das sind hinreißende Texte. Das durchdringt einander und belebt einander und es ist beneidenswert, wie mühelos er sozusagen über die Grenzen zwischen Lyrik und Prosa hinweggeht und beides zu großer Kraft führt.
Er hat ja bis zum Schluss geschrieben, ist ja jetzt im Alter von 92 Jahren gestorben. Sie, Jan Wagner, sind fast 40 Jahre jünger. Haben Sie ihn, diesen Jürgen Becker und seine Texte wahrgenommen als einen großen Lyriker des 20. Jahrhunderts oder liest man diese Texte wie Gegenwartsmaterial? Also haben die diesen zeitlosen Wert?
Den haben sie, auf jeden Fall, obwohl sie oft eben eine Zeit zurückreichen, die schon entrückt ist. Aber das ist eben das Große auch an Gedichten generell, aber auch in den Gedichten von Jürgen Becker, dass sie eben das Vergangene gegenwärtig machen und sozusagen auch die Kontinuität des Schreckens, aber auch der Schönheit in ihrer Kraft zu bändigen verstehen. Also ein sehr gegenwärtiger Dichter und ich glaube, ich bin nicht der einzige jüngere Dichter, der das genauso empfindet.
Haben Sie eine Empfehlung für etwas, was man jetzt nochmal lesen sollte, wenn man das Werk von Jürgen Becker nicht so gut kennt?
Es gibt ja die gesammelten Gedichte und auch Auswahlbände, wobei ich nicht weiß, ob die lieferbar sind, aber zum Beispiel Dorfrand mit Tankstelle, das ist ein wunderbares Buch. Einer der letzten Bände heißt Scheunen im Gelände. Das sind alles sehr, sehr schöne Bücher, die nur zu empfehlen sind. Wenn ich einen Titel nennen sollte, würde ich vielleicht sagen Dorfrand mit Tankstelle oder ein Buch aus den 70er Jahren, vielleicht eines meiner Lieblingsbücher von ihm, In der verbleibenden Zeit hieß das.
Jan Wagner über Jürgen Becker, der jetzt im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und wir werden uns alle hoffentlich noch lange an ihn und seine Texte erinnern.
Mit Sicherheit. Danke.
Paris Photo, das ist die Kunstmesse, die sich voll und ganz der Fotografie widmet. Seit 1997 zieht sie alljährlich die renommiertesten internationalen Galerien in die französische Hauptstadt. Zu den spektakulären Exponaten im frisch restaurierten Grand Palais gehörten in diesem Jahr die über 600 Porträts der Reihe Menschen des 20. Jahrhunderts von August Sander. Der Regisseur Jim Jarmusch kuratierte eine Ausstellung zum Surrealismus und es gab auch eine Einzelausstellung zum 100. Geburtstag von Robert Frank, der mit seiner Serie The Americans Ende der 1950er Jahre die Ästhetik des Fotobuchs ja quasi revolutionierte. Der Kölner Galerist Thomas Zander hat schon lange Robert Frank in seinem Portfolio und auch einen Original-American-Satz. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ja, Robert Frank hat ja mit The Americans eine ikonische Fotoserie geschaffen. Die hängt bei Ihnen in Köln. Warum haben Sie die nicht mit nach Paris genommen?
Ja, vor allem erstens sind das 84 Fotos. Da bräuchte ich einen sehr großen Messestand. Zweitens ist es so, dass es auch da um die Präsentation geht und um Inhaltlichkeit. Wir haben dazu auch 12 große Kontakt-Enlargements dabei. Das heißt, das ist ein Satz, den es nur zweimal gibt. Einmal die Tate Modern und wir. Und Sie können dadurch einen genauen Überblick kriegen, wie Robert Frank gearbeitet hat bei The Americans 1958.
Das heißt, Sie besitzen da super exklusives Material.
Also eigentlich einen großen Schatz der Fotogeschichte des 20. Jahrhunderts.
Ja. Wie kam es dazu?
Wir vertreten Robert Frank Archive in Europa und für Asien und Pace Galerie für Amerika. Und wir hatten das auf Art Unlimited gezeigt in Basel und die Arbeit war jetzt einmal in Europa. Und dann hatte ich die Möglichkeit, aus dem Freilager in Genf das für eine kurze Zeit nach Köln zu holen und so eine Arbeit zeigen zu dürfen.
Sie haben aber in Paris jetzt schon Fotos auch von Robert Frank gezeigt.
Ja, natürlich haben wir hier
bezahlt. Angeboten, muss man ja eher sagen, ne?
Ja, auch angeboten und gezeigt. Das sind Bilder von Mabou von 1971. Er hat ja auch in Kanada gelebt, halb in New York, halb in Kanada. Und es gab ja viele Schicksalsschläge für ihn und die hat er da auch verarbeitet wegen Pablo, der früh gestorben ist, etc. Und es gibt Collagen, die er abfotografiert hat, filmische Sequenzen, Bilder von Mabou. Fantastische Arbeiten und ich glaube, die sind genauso legendär wie The Americans. Und die werden hier gezeigt und das Centre Pompidou hat ganz viele davon letztes Jahr erworben für eine große Retrospektive in 2 Jahren.
Ja, haben Sie was verkauft?
Selbstverständlich haben wir verkauft. Und wir vermitteln eigentlich mehr und wir haben 10 Arbeiten gehabt und wir haben aber auch die gut positioniert. Die werden nicht so einfach so verkauft, dass sie verschwunden sind, weil die auch als Leihgaben zur Verfügung stehen müssen.
Okay, kann man da über Preise reden?
Kann man gut, also die so bei 50.000 Euro an und bis 100.000 gehen die schon. Das ist aber für das, was es ist, weil es meistens Unikate sind. Und es gibt, also Variationen gibt es, aber es gibt eigentlich nicht das gleiche Bild.
Ja. Das heißt, das Geschäft bei der diesjährigen Paris-Photo ist für Sie gut gelaufen. Ist ja heute Abend zu Ende gegangen, die Messe.
Ja, ist jetzt zu Ende und für uns ist es gut gelaufen. Wobei die generelle Stimmung natürlich auch durch die politische Situation international auch ein bisschen gedämpfter ist.
Das spüren Sie, ja?
Das spürt man, aber in Paris Photo muss man eins dazu sagen, ich habe noch nie so viele Museumskuratoren und Direktoren gesehen wie dieses Jahr, speziell aus Amerika. Und das ist ja für uns sehr wichtig für Anbahnung von Ausstellungen. Und für uns war es daher sehr erfolgreich, nicht finanziell die beste Messe, aber eine gute Messe, aber auf Bezug an Vermittlung an Museen und neuen Ausstellungen war die herausragend.
Das heißt, für einen Galeristen, der mit Fotokunst handelt, ist möglicherweise der Kontakt oder die Leihgabe an Museen interessanter als der Verkauf an Sammler?
Ist gleichbedeutend, weil Long-Term, im Moment haben bei uns mehr Museen gekauft. Und Long-Term ist das Balance. Man sagt, man muss natürlich Sammler haben und Sammler aufbauen. Aber die Museen sind schon für unser Programm, was wir jetzt speziell haben, sehr, sehr wichtig. Ne? Ja. Das ist, wir vertreten ja auch Robert Adams, Louis Balls, Helen Levitt, diese Larry Salton und Jürgen Klauke. Und diese Künstler wollen natürlich und die Archive auch Museumsausstellungen bekommen. Und da generieren wir Ankäufe.
Herr Zander, welchen Eindruck haben Sie sonst von der diesjährigen Messeausgabe mitgenommen? Alle sprachen über diese 36 Meter lange Wand mit den Porträts von August Zander. Waren Sie auch genauso beeindruckt wie andere Menschen, die darüber geschrieben haben?
Meine ehrliche Meinung, ja.
Nein.
Ja, gut, das ist für den Anfang, für die Neueröffnung des Grand Palais und für die Besucher, die heute und am Wochenende kommen, für das Nichtfachpublikum, sicherlich enorm. Es wurde auch sehr gut gemacht. Man muss sagen, man konnte ein Foto einloggen ins Internet oder im iPad und man bekam alle Informationen über die Person von Menschen des 20. Jahrhunderts. Das war fantastisch gemacht, ne? Aber für die Fachleute ist natürlich so, dass ein Gerd Sander-Print nicht das entspricht, was ein August Zander gemacht hat. Und es ist ein bisschen historisch in einem anderen Kontext zu sehen. Es war eine tolle Wand, beeindruckend, aber ich glaube nicht, dass Museen jetzt diese Arbeiten kaufen.
Und das liegt an dem Nachdruck, ja? Oder an den späteren Abzügen?
Ja, die Druckprints sind gut, es geht an die späteren Abzüge, andere Retuschen. Und klar ist ein Vintage-Print von August Zander ist ein Objekt, das, wenn Sie das im Original sehen, gehen Sie in die Knie. Und wenn Sie das jetzt sehen, sagen Sie wunderbar. Aber es ist natürlich um Klassen besser als jede digitale Fotografie, die dann heute nachgemacht wird.
Was ist Ihnen sonst aufgefallen in Paris, Herr Zander?
Ja, ich bin natürlich sehr kritisch, war ja 8 oder 10 Jahre Komitee Paris Photo, Spezialist für die Fotografie Art Basel. Und ich stelle fest, durch die Digitalisierung, durch diese vielen Fotostände, die auf so einer Messe sind, kriegt man einen guten Überblick. Aber die Qualität wird dadurch nicht besser. Ich würde sagen, von den 200 Ständen waren 100, also wirklich sagen, das ist fantastisch. Aber die Qualität ist durch die Quantität nicht besser geworden.
Mhm. Können Sie das kurz noch erklären? Also es gibt mehr Aussteller?
Es gibt ja durch Grand Palais ist natürlich wieder sehr viele Aussteller, sehr viele Bereiche drin. Und das ist eine sehr große Messehalle jetzt geworden. Für Fotografie fast zu groß. Wunderbare Location. Es lohnt sich schon hinzukommen. Aber es ist halt zu viel zu sehen und zu viel auch Material zu sehen, was alles verwässert und die Fotografie nicht ins richtige Licht drückt.
Aha.
Die Messe muss natürlich auch die Plätze besetzen und man kann nicht in die Präsentation der einzelnen Galerien unbedingt reinsprechen. Und da sind die Geschmäcker auch verschieden, aber es sind halt doch viele Galerien, wo man sagen muss, ich möchte nicht den Namen von so Verkaufsstellen der Fotografie in den Innenstädten sagen, aber es könnte mal IKEA-Qualität manchmal sein, wenn es dann ganz böse gesagt wird.
Okay.
Ne? Da muss man aufpassen, dass die Bezeichnungen richtig sind. Pigment Print, die ganzen Spezialbezeichnungen. Und die stehen da auch nicht richtig, also zum Teil nicht richtig. Und das muss man nochmals kontrollieren. Das wird auch nächstes Jahr passieren.
Thomas Zander, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, einen schönen Abend.
Afrika hat in der Menschheitsgeschichte eine enorme Rolle gespielt, die aber bis heute ja fast schon schmählich unterschätzt wird. In der Geschichte der Kartografie wurde der Kontinent zum Beispiel stets kleiner als in Wirklichkeit dargestellt. Die Völklinger Hütte, beeindruckendes Weltkulturerbe im Saarland, nimmt dies zum Ausgangspunkt für The True Size of Africa, eine Ausstellung, die diese koloniale Perspektive umkehren will. Während die Industriemoderne Europa immer wieder verdunkelt habe, so Kurator Ralf Beil, trifft sie an diesem Ausstellungsort auf ein vielseitig erhellendes Afrika. Anke Schäfer hat The True Size of Africa für Fazit gesehen. Zeitgenössische Kunst trifft auf Skulpturen und Objekte, auch aus saarländischen Privatsammlungen, und nimmt Klimawandel, Migration und Demokratieprozesse in den Blick.
Noch bevor die Ausstellung beginnt, im Pumpenhaus der Hütte dieses Lied, The Land Remembers. Klangkünstler Emeka Okbo aus Nigeria hat es für die Völklinger Ausstellung in der afrikanischen Sprache Oshiwambo aufgenommen. Jeder Stimme gibt er ihren eigenen Lautsprecher. In dieser subversiven Version des Steigerlieds geht es um Raub und Gier und um die Narben, die der Kolonialismus zurückgelassen hat. Ralf Beil, Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, sagt über das Steigerlied:
Es ist ja immaterielles Kulturerbe. Auch die Saarländer sind sehr stolz auf dieses Lied und gleichzeitig ist es eben afrikanisches Liedgut geworden. Es hört sich ja fast ein bisschen kirchlich an und es ist jetzt wirklich in dieser Stimmlichkeit ein wunderbarer Song, der eben Afrika und Deutschland auf eine ganz spezielle Art und Weise verbindet. verbindet.
Draußen geht gerade sozusagen die Welt unter. Trump wiedergewählt, die Ampel zerbrochen. Und jetzt in der Völklinger Hütte diese riesige Ausstellung zu Afrika. Passt sehr, sehr gut, meint Ralf Beil, denn wir machen uns, so sagt er, in Europa immer wieder Illusionen. Auch Afrika sehen wir nicht klar, meint er. Deshalb bezieht sich der Titel der Schau, The True Size of Africa, auf eine Computergrafik von Kai Krause. Da sehen wir nun am eigentlichen Eingang der Ausstellung, am Eingang der Gasgebläsehalle, dass sehr, sehr viele Länder auf die Fläche des afrikanischen Kontinents passen würden. Ralf Beil fordert,
dass wir einfach begreifen müssen, dass Afrika viel größer ist schon in der geografischen Ausdehnung, als wir das normalerweise wissen. Und man sieht hier die Karte, da ist China, United States, Osteuropa, Indien, Frankreich, Spanien, Deutschland, alle möglichen Länder, Japan, ist immer noch was frei. All das passt in Afrika rein.
Zwischen den riesigen Maschinen in der Gasgebläsehalle, Vitrinen, Fotos, Skulpturen, Installationen. Mit Knopf im Ohr durchschreitet man ein Museum of Memorability, ein Museum der Denkwürdigkeiten. Zwischen zwei dunklen Gebläsemaschinen ein zerbrechlich wirkender Bücherschrank. Es ist der des ehemaligen saarländischen Ministerpräsidenten und Afrika-Freundes Reinhard Klimt.
Warum? Weil das natürlich inkunabel sind. Das sind alte Reiseberichte und das sind eben die ganzen Projektionen, die versammelten Projektionen von Europa.
Genau davor das Werk von Dele Adeyemo, eine Arbeit, die sich mit den Mangroven in Lagos beschäftigt.
Das ist das Zwischenreich zwischen Meer und Land. Die Projektion ist auf einer Sandschale. Das heißt, sie gucken auf Sand und sehen das Bild und entdecken das heutige Lagos sozusagen. Und das ist so das Gegenpol, wenn Sie so wollen, zu dem Reisebericht. Weil dieser Künstler, der ja selber Afrikaner ist, nimmt uns mit in dieses Lagos der Gegenwart.
Weiter geht's in die Verdichterhalle und in die Sinter-Anlage. Ein riesiger Parcours, an dem auch Markus Messling und Christiane Solte-Gresser vom Käthe-Hamburger Kolleg für kulturelle Praktiken der Reparation mitgearbeitet haben, das an der Universität des Saarlandes über Wiedergutmachung, über Heilung forscht.
Wir hatten von Anfang an den Eindruck, dass Afrika mal so auszustellen über moderne Kunst mit einer Hinführung durch die geschichtlichen Verhältnisse Europa-Afrika, dass das ein sehr reparatives Unterfangen ist.
Wir meinen, dass es darum geht, ein Bild zurechtzurücken von Afrika. Wir sehen aber auch, und das ist eigentlich noch mehr mit unserem Kolleg und der Arbeit verbunden, dass die bestimmten Kunstwerke, die hier entstehen, die Installationen, die Gemälde, selber etwas Reparatives haben. Also eine reparative Kraft, die sowas wie eigene Geschichtsaufarbeitung ist, die aber auch zum Teil fast was Hoffnungsvolles und Versöhnliches hat.
Auf Einladung des Käthe-Hamburger Kollegs kam zum Beispiel die franco-afrikanische Fotografin und Installationskünstlerin Zineb Sedira ins Saarland. Sie war Artist in Residence des Kollegs und zeigt nun in der Völklinger Hütte ihr eigenes Wohnzimmer. Eingebettet in Erinnerungsstücke an ein panafrikanisches Festival aus dem Jahr 1969. In der Völklinger Hütte auszustellen ist Zineb Sedira sehr wichtig.
Sie sehen ja, es gibt sehr wenig nordafrikanische Künstler und Künstlerinnen hier. Ich bin tatsächlich die Einzige. Afrika, das ist auch Nordafrika. Ja, wir sind Araber, aber wir sind trotzdem Afrikaner. Was uns alle vereint, ist die Kolonialisierung.
Schließlich endet die Ausstellung mit einer 50-minütigen Installation des Videokünstlers John Akomfra aus Ghana, die erstmals in Deutschland gezeigt wird und in Bann schlägt. Zu sehen die Facetten des afrikanischen Kontinents. Fleischfressende Pflanzen öffnen sich in makelloser Schönheit. Elefanten trauern um ein erschossenes Mitglied der Herde. Migranten wandern durch die endlose Wüste. Wer es bis hierher in die Erzhalle der Völklinger Hütte geschafft hat, kann die wahre Größe Afrikas nun tatsächlich besser ermessen.
Anke Schäfer über The True Size of Africa. Die Ausstellung im Weltkulturerbe Völklinger Hütte ist bis zum 17. August 2025 zu sehen. Und jetzt die Kulturnachrichten von und mit Christian Riedl.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der britische Fernsehkoch Jamie Oliver hat ein von ihm geschriebenes Kinderbuch aus dem Handel genommen. Grund war die Beschwerde einer Organisation der australischen Aborigines über Billy and the Epic Escape, etwa Billy und die spektakuläre Flucht. Die National Aboriginal and Torres Strait Islander Education Corporation hatte sich über eine klischeebeladene Darstellung in dem Buch beschwert. Die Beschreibung eines Aborigines-Mädchens trage zur Trivialisierung und Stereotypisierung der australischen Ureinwohner bei, so die Organisation. Jamie Oliver entschuldigte sich in einer Erklärung. Die US-amerikanische Tänzerin und Choreografin Judith Jameson ist tot. Sie starb gestern im Alter von 81 Jahren in New York, wie heute ein Sprecher des Elvin Ailey American Dance Theater mitteilte. Jameson war seit 1965 Solistin bei der Elvin Ailey Company und leitete sie später 2 Jahrzehnte lang. 2002 wurde Jameson mit der National Medal of Arts ausgezeichnet. 3 Jahre später wurde sie in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. Bernd Siebler ist neuer Präsident des Bayerischen Musikrats. Die Mitgliedsverbände wählten den 53-Jährigen einstimmig in diese Funktion, wie das Gremium mitteilte. Der ehemalige bayerische Wissenschafts- und Kunstminister tritt die Nachfolge von Helmut Kaltenhauser an. Als Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2025 kündigte Siebler an, dass sich das Präsidium vor allem mit der Situation der Musik in den Schulen und der musikalischen Früherziehung beschäftigen wolle. Musik ist seiner Ansicht nach ein unverzichtbarer Bestandteil einer ganzheitlichen Bildung. Sie müsse daher einen festen Platz im Schul- und Ausbildungssystem haben. Der 1977 gegründete Bayerische Musikrat ist nach eigenen Angaben die größte Kulturorganisation im Freistaat Bayern. Rund 10.000 Autogramme hat Christian Bach zusammengetragen. Er ist Vorsitzender des Clubs der Autogrammsammler. Seine Leidenschaft sieht Bach jedoch vom Zeitgeist bedroht. Selfies hätten dem Autogramm bei jüngeren Fans und Sammlern 100%ig den Rang abgelaufen, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Als Grund für den Wandel sieht Bach die veränderte Medienlandschaft mit sozialen Medien und Messenger-Diensten wie WhatsApp. Fotos von seinen Begegnungen mit Stars sammelt Bach zwar auch, dann jedoch lieber als Aufnahme von einem Dritten statt als Selfie.
Das waren die Kulturnachrichten von Christian Riedel. Die Berliner Regisseurin Anna Weber mischt seit einiger Zeit den Musiktheaterbetrieb etwas auf, vor allem die Operette, die ja als Genre ebenso beliebt wie auch geschmäht ist, eben als unterhaltsam oder als altbacken. In Wiesbaden hat Anna Weber nun eine Operette von Jacques Offenbach inszeniert, die lange nicht gespielt wurde. Fantasio, eine Ode ans Theater, so die Ankündigung, zwischen Straßenrevolte, Abrissparty und funkelnder Fantasiewelt. Unser Kritiker Jörn Florian Fuchs war bei der Premiere. Erstmal, worum geht's denn in dieser so selten aufgeführten Oper, Herr Fuchs?
Ich sag nicht, worum es geht, zumindest nicht, worum es bei Offenbach geht, weil das gar keine Rolle heute Abend spielt. Es ist eine Überschreibung. Den einzigen Hinweis, den ich gebe, ist, dass es bei Offenbach in Bayern spielt und da gibt es den König von Bayern. Das ist aber hier alles uninteressant für den Abend, denn was Anna Weber auch mit eigenen Texten hier, es wird auf Deutsch gesungen und gesprochen, gemacht hat, ist diese Ode ans Theater. Das bedeutet, wir haben einen Investor, einen reichen Herrn namens Prince. Das ist eine Priceless Investor of Castles Everywhere, wie das im Programmheft steht. Und er möchte ein Theater kaufen und hat auch noch ein Interesse an einer Sängerin. Und dieses Theater stellt sich dann heraus, will er aber nicht kaufen, weil es der Kunst gelten soll, sondern weil er sich ein eigenes Schloss bauen will. Man kann schon ungefähr erahnen, wie das dann über 3 Akte hin sich entwickelt. Es gibt Zoff zwischen Investor und den Akteuren auf der Bühne. Am Schluss geht es aber gut aus, weil der reiche Investor sich dann zurückzieht.
Und ist es ein Stück mit Satirepotenzial? Ist das lustig?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu lustig. Das wäre ein Einwand. Also es wird wirklich hier eine Party veranstaltet mit unglaublich aufwendigen Kostümen. Ich kenne mich nicht so in der Disney- und Marvel-Welt aus, aber es kommen unglaublich viele Charaktere, die so aussehen wie Figuren oder vielleicht Figuren sind aus diesen jeweiligen Comic-Universen. Es gibt eine Setzung und zwar gibt es eine Art eisernen Vorhang, der 2 Welten voneinander auf der Bühne trennt, nämlich gleichsam eine reale Welt und eine Fantasiewelt. Und diese reale Welt des Theaters geht nun immer wieder wieder über in eine Welt, wo eben diese ganz verrückten Figuren agieren. Noch dazu ist die vierte Wand aufgebrochen. Es wird im Publikum gespielt. Es wird auch im Theater Wiesbaden, das ja gerade mit einer neuen Intendanz startet, wird auch im Foyer in der Pause weitergespielt. Da ist zum Beispiel oben ein Absperrband. Das bedeutet wirklich, aha, dieses Theater wird eventuell wirklich noch verkauft. Also das ist die Idee, so wirklich Raum und Theater füllen, das Ganze zu machen. Teilweise brüllend komisch, sehr auf den Punkt, wirklich inszeniert und garniert. Für meinen Geschmack letztendlich auch, was die Texte betrifft, allerdings da ein bisschen zu banal, ein bisschen zu easygoing, dass der Vorlage, finde ich, jetzt nicht so ganz gerecht wird.
Das Ganze wurde ja als wilde Neuinterpretation angekündigt. Musikalisch ist es aber, wir hören jetzt gleich mal in den Ausschnitt rein, schon, meine ich, mit meinem laienhaften Verständnis, ganz klassischer Operettenstoff. Ja, Jörn Florian Fuchs, das hört sich irgendwie so vertraut an und Sie sagen, das hat aber eigentlich mit dieser Ursprungsoper gar nicht viel zu tun inhaltlich. Wie ist es zu verstehen? Hat man einfach diese, sag ich mal, vertrauten Klänge genommen, um dann ein wildes Spektakel da oben drüber zu legen?
Ja, die Musik ist schon Offenbach pur, aber eben mit den deutschen Gesangstexten. Das ist auch von Chin-Chow Lin sehr schön dirigiert, vielleicht ein bisschen elegisch an der einen oder anderen Stelle. Aber das ist auch noch so ein Stichwort, das Elegische. Dieses Stück verweist ein bisschen auf Hoffmanns Erzählung und die Melancholie, die in diesem Werk durchaus auch zu finden ist, die wird eben dann doch durch den einen oder anderen grellen Effekt, dass wir dann mehrfach einem rosa-roten Pferd begegnen, das erst auftaucht, dann verschwunden ist, dann sehnlichst begehrt wird, dass es wieder erscheint, dann taucht es doch wieder auf. Also da ist man dann schon so ein bisschen in einer Kinderwelt, sage ich mal, drin, die, finde ich, sich davon ein bisschen abkoppelt, was musikalisch auch geschieht. Auf der anderen Seite ist es aber so genau von Anna Weber und dem Team gearbeitet mit den einzelnen Figuren und die werfen sich da wirklich derart rein in diese Rollen, dass es dann doch wieder Spaß macht, über weite Strecken dem zuzuschauen. Also irgendwie habe ich eher das Problem, Sie merken es ein bisschen, dass es mit sich zu sehr, finde ich, von der Vorlage letztendlich entfernt. Aber als ein unterhaltsamer und dann auch bejubelter Abend hat das auf jeden Fall funktioniert. Vor allen Dingen auch bei den sehr guten Sängerinnen, das war Camel Sherman heute als Fantasio und Therese Josephine Mindus. Therese ist eine junge Frau, die von ihrem Vater verkauft wird, versprochen wird, einem Fremden. Das ist natürlich in der heutigen Zeit nochmal etwas anders zu verstehen und auch heikler als in der Operettenzeit von Offenbach. Bei den Herren eher so mittelmäßige Gesangsleistung, fand ich, aber das Ensemble, das wirklich riesenhaft dann ist, auch mit vielen Nebenpartien, das hat eine unglaubliche Freude auch. Und ich würde sagen, ich habe mich vielleicht ein bisschen unter Niveau amüsiert, aber das ist ja auch alles andere als schlimm. Also es ist wirklich ein lustiger und kulinarischer Abend, den man durchaus eben gutieren kann.
Jörn Florian Fuchs über Fantasio, eine unbekannte Operette von Jacques Offenbach, die am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden neu inszeniert wurde. Nächste Vorstellung ist dann am Freitag, den 15. November. Und in Marbach hat heute der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller Michael Schischkin die diesjährige Schillerrede gehalten, ein Plädoyer für den Dialog der Kulturen, auch wenn der russisch-schweizerische Schriftsteller die russische Regierung scharf angegriffen hat. Christian Gampert über die Inhalte, die auch natürlich weit in das Werk Schillers zurückreichen.
Ein Namensvetter von Friedrich Schiller war eine der Hauptfiguren in Michael Schischkins Rede, nämlich der Moskauer Literaturwissenschaftler Franz Schiller. 1898 geboren als Nachfahre von Einwanderern aus der Pfalz, machte er sich als Schiller-Forscher einen Namen und plante eine große Monographie über den Dramatiker. Im Oktober 1938, Josef Stalin war lange an der Macht, wurde dieser zweite Schiller verhaftet, von seiner Familie getrennt und interniert.
In den Unterlagen wurde Professor Schiller beschuldigt, an einer Verschwörung der Wolga-Deutschen teilgenommen zu haben, da er in seinen Vorlesungen die Liebe zur deutschen Kultur, somit zu Nazi-Deutschland, propagiert habe.
1948 wurde Franz Schiller aus einem Arbeitslager befreit und vegetierte als Invalide in einem Heim bei Omsk. Bis zu seinem Tod 1955 beschäftigt mit einem Werk über Freiheitsliebe und Humanismus bei Friedrich Schiller. Da auch die russische Revolution ursprünglich die Befreiung der Menschheit im Sinne hatte, stellt sich für Michael Schischkin die Grundfrage, hat das freiheitsliebende Pathos Friedrich Schillers dazu beigetragen, den Gulag aufzubauen oder den Gulag zu überleben? Schiller war jedenfalls nach Schischkin zunächst ein Freiheitssymbol für das gesamte lesende Russland, vor allem mit den Räubern. Aber
im Laufe der Zeit verwandelte sich die Sowjetrepublik in eine neue Diktatur, schlimmer als die zaristische, und Schillers Tyrannenkampfstücke verschwanden aus dem Repertoire.
Genau um diesen Umschlagpunkt von Ideen geht es Schischkin. Warum kommt das Böse von Menschen, die Gutes tun wollen? Der einst revolutionäre Schiller nahm die Ehrenbürgerschaft der Französischen Republik nicht an, weil die schon zur Despotie entartet war. Auch Schischkin misstraut jenen Ideen, die zu den Napoleons und Stalins führen. Seine Analyse ist im Grunde ähnlich wie die von Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung. Das vernünftige Gute ist auch bei Schischkin durchdrungen von rückwärtsgewandten Dogmen und Mythen, die zur Selbstzerstörung führen. Das findet er vor allem in der russischen Geschichte. Und Schillers Pathos wurde nicht nur von den Nazis, sondern auch von der russischen Revolution vereinnahmt.
Die nach Idealen dürstende russische Seele bekam wieder ein hohes Ziel, eine so wichtige Bestimmung, dass man für sie sein Leben opfern konnte, die Revolution. Große Worte in Schillers Stücken fielen in Russland wie Samen auf gut gedüngten Boden und brachten letztlich eine reiche, blutige Ernte.
Bei Wilhelm Tell macht Schischkin allerdings eine Utopie der Vernunft aus. Sein Widerstand richtet sich gegen eine äußere Bedrohung. Die innere Ordnung der Gesellschaft soll ja aufrechterhalten oder wiederhergestellt werden. Schischkin sieht eine Linie von den russischen Zaren wie Boris Godunow zum heutigen Machthaber im Kreml und hatte sich die Pointe seiner manchmal etwas länglichen Rede für den Schluss aufgespart. Es geht um den Ukraine-Krieg.
Im 21. Jahrhundert hat die russische Geschichte eine weitere Runde hinter sich und ist wieder an demselben Punkt angelangt. Wieder haben wir einen Usurpator und Kindermörder auf dem Thron. Wieder muss die gebeutelte Bevölkerung der Macht huldigen und schweigen. Die Diktatur will erneut die Zeit anhalten und wehrt sich gegen die Zukunft mit einer erprobten Waffe, mit einem Krieg.
Schischkin beschrieb am Ende grausame Szenen aus dem Ukraine-Krieg, um mit einer plötzlichen Wendung Schillers Ode an die Freude als Remedium anzubieten. Die Freude sei die Feder in der Weltenuhr. Und von uns selber hänge es ab, den Kampf um die Menschenwürde zu gewinnen.
Christian Gampert über die Marbacher Schillerrede von Michael Schischkin. Die Palästina-Filmtage in Köln konnten nach dem Ausfall wegen des Gaza-Kriegs letztes Jahr nun wieder stattfinden. Die politische Situation ist wohl eher komplizierter geworden, als sie noch vor einem Jahr war. Inzwischen droht ja auch eine Spaltung der israelischen Gesellschaft. Bei den Filmtagen war ja auch die jüngste Resolution des Bundestags gegen Antisemitismus Thema. Mein Kollege Martin Gerner hat sich dort umgesehen und umgehört. Ja.
Ein Glöckchen läutet die Filmtage ein. Jüdische Vertreter protestieren dieses Jahr nicht vor dem Kino und unter Polizeischutz. Anspannung ist gleichwohl spürbar. Kurz zuvor hat der Deutsche Bundestag die Resolution »Nie wieder ist jetzt« zum Schutz jüdischen Lebens in Deutschland verabschiedet. Für Albrecht Schröter, Vorsitzender der Städtepartnerschaft Köln-Bethlehem und Mitausrichter der Filmtage, eine Fehlentscheidung.
Die nach meiner Einschätzung eine Einschränkung der Meinungsfreiheit bedeutet, und diese Einschränkung ist nicht gut. Die ist auch nicht verfassungsmäßig, denn wir haben Recht auf Meinungsfreiheit.
Über den 7. Oktober 23 sagt Schröter:
Ich finde diesen Überfall der Hamas auf wehrlose Menschen und auf unschuldige Menschen absolut inakzeptabel. Und wir haben uns als Verein dazu auch ganz klar positioniert und lehnen Gewalt in jeder Form ab.
Zur Eröffnung wird Baklava gereicht. Das Kino ist seit Donnerstag bei jedem Film voll. Joachim Kühn, der das Kino leitet und Filmverleiher ist, findet, die Resolution des Bundestages verhindere unter anderem, dass der Berlinale Siegerfilm No Other Land, der auch in Köln läuft, so schwerer einen Verleih findet.
Natürlich sind die Filme, die mit palästinensischer Beteiligung oder in Palästina entstehen, größtenteils sehr kritisch mit der Politik Israels. Gar keine Frage. Da gerät natürlich ja immer schnell irgendwie durcheinander, dass man irgendwie wie antisemitische oder das Existenzrecht Israels betreffende Haltungen verwechselt mit einer nun auch durchaus legitimen und berechtigten Kritik an der Politik Israels.
Nur Engagement global fördert in diesem Jahr die Palästina Filmtage, ein Service für Bildungsarbeit im Auftrag des Bundesministeriums für Entwicklung und Zusammenarbeit. Irina Holwe aus der Sparte Kleinstförderungen.
Das sind unheimlich polarisierende Zeiten, in denen einseitige Meinungsbilder gefördert werden. Und das Bundesministerium setzt sich dafür ein, dass Diversität gefördert wird und kontroverse Sachverhalte kontrovers beleuchtet werden.
Die Filme hat sie sich nicht vorab angeschaut.
Vor allem keine Angst vor kritischen Situationen. Ich glaube, dass wenn Menschen über Palästina hören, dass sie direkt zusammenzucken und ja, sich da so eine Barriere aufbaut vor einer Ungewissheit. Es wurde ja eben gesagt, dass Palästina einen unheimlichen Schatz an Film und Filmkultur hat und dass super viele Leute das höchstwahrscheinlich überhaupt gar nicht wissen und dass eine sehr schöne Möglichkeit ist, da Brücken zu bauen und halt diese Angst und diese Hemmschwelle abzubauen.
Was hier im Kleinen geprobt wird, im Großen erscheint es doch so schwierig.
I am truly, truly sorry for your loss.
Im Spielfilm Teacher, zu Deutsch Lehrer, wird ein israelischer Soldat entführt und kommt wieder frei am Ende. Dafür werden über 1000 Palästinenser aus der Haft entlassen. Ist ein Mensch mehr wert als ein anderer? Albert Merizian ist Armenier und in Ostjerusalem mit den Erfahrungen aller Palästinenser groß geworden.
Ich war fertiger Facharzt, ging nach Jerusalem zurück, fuhr ich mit dem Sammeltaxi dahin. Und dann hält uns ein israelischer Soldat und sagt: Kommen alle raus, 7 Leute, jetzt macht mal die Straße sauber. Schikane. Dann habe ich gesagt: Sie sehen doch, ich gehe jetzt im Vorstellungsgespräch, das ist nur noch nicht mal 80 Meter von hier, das Krankenhaus. Dann kam er mit dem Gewehr an meinen Bauch und sagte: Du machst jetzt die Straße sauber. Gegen so eine Macht kann man nichts machen. Und das ist genau das Gefühl.
Merizian ist Arzt in Bergisch Gladbach jetzt.
Die Entwicklung von dem palästinensischen Kino zu verfolgen über die letzten 30 Jahre, das ist genau, was ich so schön, weil man sagt ja immer, das sind nur Terroristen, die können nichts anderes. Ja, und Neurochirurgen gibt es auch und super tolle Schriftsteller gibt es auch. Also wir sind nicht nur Terroristen.
Im Film Born in Gaza sammeln Kinder die Körperteile ihrer getöteten Eltern vom Boden auf und schauen traumatisiert in die Kamera, unfähig als Kinder weiterzuleben.
Für uns Jüdinnen und Juden hat sich nach dem 7. Oktober vieles verändert. Der sprunghafte Anstieg von Antisemitismus in Deutschland ist mehr als nur eine Statistik.
Jüdische Deutsche aus der Gruppe Palestinians and Jews for Peace traten vor einem Jahr im Filmhaus erstmals an, gegen Hass und Antisemitismus. Seitdem hat die Gruppe im Filmhaus einen Raum, eine Homebase gefunden, so Joachim Kühn, und organisiert Proteste im Zentrum von Köln, zuletzt Ende September.
Die israelische Regierung weigert sich nicht nur, die Nakba und andere vergangene Kriegsverbrechen anzuerkennen, sondern setzt seine strukturelle und militärische Gewalt vor allem gegenüber den in Israel und unter israelischer Besatzung lebenden PalästinenserInnen weiter fort.
Stimmen und Stimmungen von den Palästina-Filmtagen in Köln. Martin Gerner berichtete. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Charlotte Weinreich hat die Feuilletons von morgen Montag, den 11. November, gesichtet.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, so begann eine Rede zum 35. Jahrestag des Mauerfalls, die es in sich hatte. Gehalten hat sie der Schriftsteller Marco Martin auf Einladung des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue. Diese Einladung dürfte der Gastgeber inzwischen bereuen. Die Welt findet Martins Festtagsrede so bemerkenswert kontrovers, dass sie sie sogar im Wortlaut dokumentiert. Für alle, die sich den Text in Gänze durchlesen wollen, sei nur so viel vorweggenommen. Martin schlägt keine feierlichen oder ermutigenden Töne zur deutschen Wiedervereinigung an. Seine Rede ist eine Abrechnung mit der lang kultivierten, naiven Politik gegenüber Putin und der vorgeschobenen Sorge um den Frieden. Vor allem aber ist sie eine Kritik an Steinmeier in seiner Rolle als Außenminister unter Angela Merkel. Bei allem Respekt, auch das Nord Stream-Projekt, an dem SPD und CDU so elend lange gegen alle fundierte Kritik festhielten, war nur insofern eine Brücke, als dass es Putin in seinen Aggressionen zusätzlich ermutigte. Und zwar in seinem Kalkül, dass die Deutschen, ansonsten Weltmeister im Moralisieren, das lukrative Geschäft schon nicht sausen lassen würden. Ukraine hin oder her. Über dem Artikel in der Welt prangt ein Foto des Bundespräsidenten. Steinmeiers säuerlicher Gesichtsausdruck lässt erahnen, wie seine Reaktion ausfiel. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt Jürgen Kaube: Der Bundespräsident applaudierte nicht, er fühlt sich diffamiert. Kaube hält dagegen: Die souveräne Antwort seitens Steinmeiers wäre gewesen, sich zu erklären, schreibt er. Und weiter: Viele Politiker machen dieser Tage keine gute Figur. Sie wirken wie Allegorien der Ausrede. Ausflüchte, wohin man schaut, verpackt in Anrufungen des Amtseides und der Verantwortung. Und damit schlägt Kaube in der FAZ den Bogen zum großen Ampeldesaster, das mit dem Start in die neue Woche längst nicht verdaut ist, ganz zu schweigen von Donald Trumps Wahlsieg. In der Süddeutschen Zeitung fragt Sonja Zegri: Wie konnte das passieren? Wie konnte der Fortschritt, konnte das progressive Ideal in der westlich verfassten Welt so ins Hintertreffen geraten? Wer die demokratische Zukunft gestalten will, dem empfiehlt Zegri den Blick in die Vergangenheit. Nun ist das Ende der Ampel nicht das Ende der Weimarer Republik und Donald Trump wird keine Sportpalastrede halten. Aber wer begreifen möchte, warum Menschen eine rückwärtsgewandte Politik als Zukunftsversprechen begreifen, der findet vor 100 Jahren vielleicht Antworten. Das ist kein Trost, räumt Zegri ein, aber trägt möglicherweise zum Verständnis bei. Was aber hilft jetzt gegen den Weltschmerz? Im Tagesspiegel hält Sebastian Leber ein Plädoyer fürs Karnevalfeiern. Gibt es eine Kulturtechnik, die derart gehasst wird und trotzdem so viel Liebe geben kann? Fragt Leber und räumt anlässlich des 11. November mit Vorurteilen auf. Unwissende halten Karneval für konservatives, aus der Zeit gefallenes Brauchtum. Tatsächlich entwickelt er sich permanent weiter, erklärt er und meint damit nicht nur die Musik. Gefeiert werde inklusiver als in den Berliner Partywelten und außerdem generations-, klassen- und milieuübergreifend. Diskurs und Metaebene, findet Leber, dürfen auch einmal Pause haben. Das Wissen um die Simplizität des Karnevals ist die Prämisse für entspanntes, heilsames Feiern, gerade in Krisenzeiten. In diesem Sinne und um noch die Überschrift dieses Artikels zu zitieren: Kölle is calling.
Das war die Kulturpresseschau von Charlotte Weinreich und das war Fazit in dieser Sonntagnacht. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.